also diese Rituale gibt es ja ganz viel. Ganz viele sagen ja auch, dass sie ein Fenster öffnen, wenn jemand verstorben ist. Also dass sowas ist, dass man irgendwie, also diese Verbindung zum Himmel, die braucht es irgendwie immer. Also ich denke dann immer so daran, dass es so ein paar der ersten Fragen sind, die ich so auf meiner Liste habe, wo ich sage, ey Gott, irgendwann, wenn ich dir gegenüberstehe, das sind so ein paar Dinge, da will ich antworten. Und den Spruch finde ich, der gehört eigentlich echt verboten, dieses die Guten holt Gott zuerst oder so. Vielleicht ist auch ein kleineres Bild, ist, dass das Himmel ist wie Alltag, aber ohne diesen ganzen Stress. Ganz klein. Mit Himmel ist wie mit meinen Kindern unter der Decke zu liegen und zu kuscheln und die haben das Gefühl, gerade ist alles schön.
Über das Ende, ein Podcast von Chrismon. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche in diesem Podcast mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Theresa Brückner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende, eurem Chrismon-Podcast zu Tod und Sinn des Lebens. Heute aus Berlin, heute mit Theresa Brückner. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank.
Bevor ich dich ein bisschen genauer vorstelle, meine erste Frage an dich, die ich allen Gästen stelle. Wann hast du das letzte Mal an deinen eigenen Tod gedacht?
Heute, ehrlich gesagt. Ungelogen, weil wir sind gerade so im Dezember und im Dezember sind aus meiner Familie oder in der Adventszeit viele Menschen gestorben. Und ich frage mich immer, wie das für meine Kinder mal ist, wenn ich sterbe. Gerade auch, wenn das passiert zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht viel zu früh ist. Und darüber habe ich ernsthaft heute nachgedacht.
Und was hast du so nachgedacht?
Also das, was ich merke, was ich vor allem hoffe, ist, dass es zu einem Zeitpunkt passiert, wo sie nicht mehr ganz so klein sind. Also ich hoffe einfach sehr, dass ich verschont bleibe von schweren Krankheiten oder ähnlichen Dingen und das nicht einfach passiert, bevor ich das Gefühl habe, dass sie in ihrer Entwicklung so weit sind, dass sie es reflektieren können und ihnen mitgeben kann, dass sie sich dann eine Therapie suchen, um das irgendwie zu verarbeiten, weil wenn das zu früh passiert, ist das halt einfach unfassbar traumatisch. Es ist immer, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt, wenn Eltern sterben. Aber ich glaube, wenn es zu einer frühen Kindheitssituation passiert, ist das einfach was ganz anderes.
Jetzt hast du schon zwei Sachen angesprochen, die ich sowieso mit dir besprechen wollte. Einerseits diese Sache mit der Adventszeit, weil das schreibst du ja auch in einem Buch, worüber wir gleich jetzt noch reden. Und das andere natürlich auch Tod und Familie oder Kinder, weil du bist ja auf Instagram sehr aktiv und da sprichst du auch oft davon, dass du Kinder hast, sprichst von deiner Familie. Aber bevor wir das machen, stelle ich dich jetzt noch ein bisschen ausführlicher vor. Und zwar, Theresa Brückner ist Pfarrerin im digitalen Raum, heißt es, glaube ich, in Berlin seit 2019. Wir beide kennen uns schon länger. Wir haben zusammen studiert hier in Berlin. Und deswegen, aber nicht nur deswegen, bin ich aus sie gekommen jetzt bei diesem Thema. Denn sie ist, sagen, den umgekehrten Weg gegangen wie ich. Ich habe immer Bücher gemacht, irgendwelche Papierseiten vollgeschrieben. Und jetzt mache ich mal einen Podcast, ein bisschen was Digitales. Und Theresa macht es genau andersrum, ganz viele YouTube-Videos und Instagram und sonst was gemacht. Und jetzt sind in kurzer Zeit erscheinen zwei Bücher von dir. Das eine Buch ist jetzt gerade erschienen, das heißt Auch Tränen glitzern. Mhm. Bei Ruach jetzt erschienen im kleinen Verlag, der sich so mit theologisch-religiösen Themen beschäftigt. Und das zweite Buch erscheint nächstes Jahr im Herder Verlag. Aber auf jeden Fall bist du jetzt auch in die Buchautorin gegangen. Und eben dieses erste Buch, von dem ich gerade gesprochen habe, das hat ja auch das Thema Tod und Trauer, nicht nur, aber auch. Und so kam ich jetzt drauf, dass es auch interessant wäre, mal mit dir darüber zu sprechen. Auch Tränen glitzern. Und in diesem Buch, da schreibst du auch, dass in der Adventszeit eben viele Leute aus deiner Familie gestorben sind oder einige Leute aus deiner Familie gestorben sind. Und auch wenn der Podcast erst dann Anfang 2024 veröffentlicht wird, jetzt gerade, wo wir uns unterhalten, ist ja Adventszeit 2023. Und da wollte ich dich auch fragen an, wen denkst du denn jetzt konkret, wer ist denn gestorben aus deiner Familie in dieser Zeit?
Also ich habe jetzt die letzten Wochen viel an meine Oma gedacht, die ist genau vor einem Jahr gestorben. Und was ich ganz schwer fand in dieser Zeit, dass wenn jemand verstorben ist, bis zur Beerdigung brauchst du ja meist Zeit. Also oftmals bei einer Urnenbestattung hat man so im Schnitt 6 bis 8 Wochen, gerade wenn da so Feiertage dazwischen sind. Und diese Zeit fand ich total schwer für mich letztes Jahr, weil sie so zu Beginn der Adventszeit verstorben ist und wir sie erst im Januar beerdigen konnten. Und in dieser Zeit dazwischen, dieser Zwischenraum, wo man das Gefühl hat, irgendwie brauchst du einen Raum, wo ich trauern kann und gleichzeitig gibt es den aber noch nicht so richtig, das habe ich als ganz, ganz schwer empfunden. Also das ist mir richtig schwer gefallen, diese Zeit dann auch als Trauerphase für mich so anzunehmen und einen Ort zu finden. Und darüber habe ich viel nachgedacht seitdem, was es auch bedeutet, wenn man ein gutes Bestattungsinstitut hat, was sagt, für diese Zeit geben wir dir einen Ort oder einen Raum, um dich auch zu verabschieden. Und warum ich verstehe, warum alternative Bestattungsunternehmen mittlerweile wirklich so boomen, weil ich glaube, dass das wirklich was ist, was einfach noch fehlt. Und wir brauchen diesen Ort aber auch. Und ich bin dann in der Zeit manchmal zum Friedhof gefahren, wo mein Opa schon lag und wo klar war, sie wird da beerdigt, weil das so irgendwie der Ort war, wo ich wusste, das hat irgendwie auch was mit ihr unmittelbar zu tun. Und darüber habe ich jetzt immer viel nachgedacht.
Du meinst, du hattest noch keinen Ort für die Trauer, weil sie noch nicht bestattet war und es kein Grab gab.
Ja, und ich fand das so spannend, weil ich sonst eigentlich gar nicht so die Person bin, die einen Friedhof braucht zum Trauern. Aber das war irgendwie so dieses Gefühl von, und das ist ja bei Großeltern oder bei Eltern oftmals so, das sind halt Personen, die sind dein ganzes Leben lang da. Viele, viele Jahre, viele Jahrzehnte, also wenn es gut läuft. Und dann sind sie plötzlich das erste Weihnachten nicht mehr da. Oder dann ist es so dieser eine spezielle Tag im Jahr, wo die Person immer dabei war oder man immer an sie gedacht hat. Und das ist dann so das erste Jahr ohne, ist immer das Schwerste, finde ich. Weil man dann einfach sich fragt, wie war es letztes Jahr? Wie war es in den Jahren davor? Was ist meine liebste Erinnerung? Und das ist sowas, wo es mir dann immer persönlich besonders schwer fällt.
Habt ihr denn immer so in der Großfamilie Weihnachten gefeiert? War deine Oma, also jetzt vor 2 Jahren Weihnachten, dann noch dabei auch?
Die war zum Schluss dann schwer dement und das heißt, wir haben sie dann nicht mehr zu uns zu den Feiern geholt. Wenn, dann haben wir sie besucht. Dann war in dieser ganzen Demenzzeit, wo sich das verstärkt hat, auch noch die Corona-Pandemie. Und ich finde, das ist ja auch was, was diese ganze Zeit, also was einem irgendwie selbst noch so schwer im Magen liegt. Weil man weiß, es ist da Zeit vergangen, wo die Demenz sich verstärkt hat, wo man sie einfach auch weniger sehen konnte, sich nicht getraut hat, weil man Sorge hatte, vielleicht bringt man irgendwas mit. Dann bin ich in der Zeit schwanger geworden. Das heißt, da war einfach nochmal die Grundsituation für mich einfach auch nochmal komplizierter mit all den Auflagen. Und das ist was, finde ich, was man ja auch erst dann in diesem Zusammenhang verarbeitet. Und ich habe das oftmals erlebt bei Beerdigungen, die ich gemacht habe im Zusammenhang in dieser Corona-Zeit, wo die Menschen halt auch gesagt haben, wir konnten uns gar nicht richtig verabschieden. Und ich glaube, das macht diese Zeit auch und das bringt sie auch mit sich, dass man diese Jahre Corona, wo man irgendwie auch einfach so auf Abstand gegangen ist, dass man die damit auch nochmal ein Stück verarbeitet.
Und davor aber sozusagen, als deine Oma noch gesund war, habt ihr dann zusammen Weihnachten gefeiert, sodass du jetzt an Weihnachten zum Beispiel, wenn, ich weiß nicht, mit wem du feierst, aber dass ihr dann irgendwie nochmal gemeinsam dran denkt, wer jetzt gerade nicht dabei ist oder irgendwie so was Kleines macht oder...
Ja, also das habe ich, also dafür sind aus meiner Familie mittlerweile schon so viele Leute gestorben, ja. Also auch bei den anderen Großeltern, die schon gestorben sind oder bei meiner Tante. Und man denkt da irgendwie immer dran. Es gibt also so feste Traditionen oder Orte oder sozusagen Stühle, auf denen sie gesessen haben, immer, das gibt's nicht. Aber das unmittelbare Zusammensein und dass sie als Person einfach fehlen, das gibt's schon. Und das schimmert aber immer durch in so Momenten, wo man sich dann gemeinsam erinnert oder wo dann Situationen waren, wo man daran denkt. Oder meine Großeltern haben uns, als wir in unsere erste eigene Wohnung gezogen sind, die Stühle geschenkt. Und ich habe mich neulich mal gefragt, dass ich glaube, ich werde diese Stühle niemals austauschen können, weil die so unmittelbar mit ihnen verbunden sind. Und das sind so Erinnerungen, die dann, finde ich, gerade immer so zu den Feiertagen nochmal so erscheinen.
Ich erinnere mich jetzt an so lustige rote Handschuhe, die ich habe. Da habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht. Aber jetzt, wo du von den Stühlen gesprochen hast, die hat meine Oma mir mal gestrickt. Die habe ich, glaube ich, noch nie angehabt, weil die hat sie gestrickt, als sie schon ziemlich alt war und nicht mehr so gut stricken konnte, obwohl sie es eigentlich echt konnte. Das heißt, die 2 Finger so zwischen Ring und Mittelfinger sind auch nicht so gut gelungen. aber die liegen immer noch in meiner Handschuhschublade. So Handschuhschublade völlig unbenutzt und warten nicht darauf, benutzt zu werden. Aber die erinnern mich dann immer, wenn ich die mal sehe, so wieder an meine Großmutter. Du hast gesagt, du hattest sozusagen so eine Phase, wo der Ort, der für die Trauer gefehlt hat. Und hat sich das dann mit der Beerdigung verändert? War das so einen richtig großen Einschnitt bedeutet? Macht das einen großen Unterschied, wenn das dann so dieses Ritual war?
Ja, für mich schon. Also für mich ist Beerdigung ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar einerseits, weil ich weiß, dass so eine Beerdigung so einen Einschnitt bedeutet. Einfach von dieser ganzen aktiven Vorbereitung und Abschied auch von diesem Verabschiedungsprozess. Und der Start ja auch von einer ganz anderen Trauerphase. Und das habe ich immer so erlebt, dass so eine Beerdigung, also wenn ich sie persönlich erlebt habe bei uns in der Familie, dass das immer für mich ein ganz wichtiger Punkt war. Aber auch, weil ich Beerdigung selbst gestalte. Das heißt, ich bin vor Beerdigung, an denen ich teilnehme als Person, die jemand verloren hat, auch immer noch mal doppelt nervös, weil ich hoffe, weil ich auf zu vielen Beerdigungen beruflich schon war, dass die dann für mich irgendwie auch in einem guten Rahmen funktionieren muss, dass ich mich nicht bei der Beerdigung mir noch Gedanken mache, wie läuft die jetzt ab? Oh, was haben die denn da jetzt gemacht? Und das, finde ich, ist eine ganz schwierige Sache. Und ich merke, dass das gerade so für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, um zu wissen, ich brauche diesen Punkt. Ich weiß, wie ich Beerdigung gestalte, wie viel Herzblut ich da reinstecke, wie viel Liebe und wie viel Segen das für Menschen sein kann, gemeinsam zu trauern, gemeinsam zu weinen. Und ich weiß, dass es sich danach verändert und dass man diesen Punkt und dieses Zusammenkommen so in der Familie wie an diesem Tag so nie wieder hat. Und deshalb ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und danach ging es für mich besser. Also ich konnte danach erst nochmal so richtig anfangen zu trauern.
Wurdest du von deiner Familie gefragt, ob du die Beerdigung machen würdest?
Meine andere Oma sagt das immer, sie wünscht sich das. Und ich habe ihr aber von Anfang an gesagt, dass ich das nicht mache. Weil ich möchte auf einer Beerdigung sein und trauern können. Und zwar in der Rolle dann als Enkeltochter. Und ich habe, bei meiner Tante war das so, als sie im Sterben lag und im Hospiz war, oder vorher noch im Krankenhaus, hatte sie mit mir gesprochen, dass sie gesagt hat, ich kann mir überlegen, ich könnte eine Lesung halten, eine Lesung lesen auf der Beerdigung. Und sie hat gesagt, ich soll mir das überlegen. Und ich wollte das dann aber gerne machen. Und ich habe dann aber auch gemerkt, ich war an dem Zeitpunkt im Gottesdienst, wo diese Lesung vorbei war, war ich ganz froh, dass sie dann einfach vorbei war und dass es zu Beginn des Gottesdienstes war und ich danach dann trauern konnte. Und es war froh, dass es eine andere, ich war froh, dass es eine andere Landeskirche war. Und gleichzeitig war das ganz, ganz seltsam, weil das war so eine meiner, ich bin da gerade Pfarrerin geworden, das war einer meiner ersten Amtshandlungen. Und es war ein ganz, ganz krasser Schnitt. So meine letzte Amtshandlung als noch Vikarin, also noch in der Ausbildung, auf dem Weg zur Pfarrerin, war ihre Aussegnung im Hospiz. Und meine erste Amtshandlung als Pfarrerin war dann diese Lesung auf der Beerdigung. Es war so ganz krass und gleichzeitig war das aber auch in diesem Zusammenhang ganz emotional, weil sie war selbst Pfarrerin und deshalb war das ihr auch so wichtig, irgendwie an dieser Stelle zu fragen, ob ich mir das vorstellen kann oder nicht. Und für mich war es irgendwie auch wichtig, das zu machen. Aber das würde ich so in diesem Rahmen, weil die anderen Leute aus meiner Familie arbeiten alle nicht in der Kirche. Das heißt, diese Verbindung ist dann gar nicht da. Und bei meiner Oma habe ich immer gesagt, auf keinen Fall. Das ist mir viel zu nah, das kriege ich überhaupt nicht hin. Ich möchte bei der Beerdigung nicht das Gefühl haben, jetzt noch irgendwas leisten zu müssen. Ich möchte einfach trauern.
Aber diese Aussegnung bei deiner Tante, das hast du gemacht?
Also ja, das habe ich gemacht. Das war im Hospiz. Wir haben da zusammen einfach auch tagelang getrauert. Und das war dann einfach wirklich eine kurze, emotionale Sache als Familie mit den Gesangbüchern, gemeinsames Gebet, gemeinsames Vaterunser, gemeinsames Lied. Also da gibt es ja so ein paar Rituale. Und das habe ich gemacht. Das war auch okay, weil wir waren da einfach schon tagelang an dem Bett. Wir haben an dem Bett schon gesungen und gebetet und das war irgendwie auch gut und wichtig.
Du hast gerade schon so ein bisschen erklärt, aber vielleicht kann man es nochmal erklären für diejenigen, die es nicht wissen, weil es jetzt auch nicht mehr so gewöhnlich ist es nicht mehr, glaube ich, dass es so eine Aussegnung gibt.
Ja,
ich
stimmt.
Weiß nicht, ob du das danach sogar schon nochmal hattest, dass jemand dich gerufen hat als Pfarrerin, so eine Aussegnung. Also ich hatte ja 3 Jahre Vikariat gemacht, also 2 Jahre plus 1 Jahr Elternzeit, wo ich aber immer nebenbei ein bisschen in der Gemeinde gearbeitet habe. Und ich wurde kein einziges Mal zu einer Aussegnung gerufen in Frankfurt, was nicht an mir lag, sondern dass sie mich nicht hätten haben wollen oder so, sondern es kam einfach nicht vor in der Zeit in der Gemeinde, also auch bei meinem damaligen Lehrpfarrer nicht. Es waren jetzt 2 Fragen. Das eine, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was eine Aussegnung ist. Und das zweite ist, ist es dir noch mal passiert? Wirst du in Berlin manchmal zu einer Aussegnung gerufen?
Also ich bin ja hier, ich habe ja eine Kirchenkreisstelle im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg und das heißt, ich bin keiner direkten Gemeinde zugeordnet und das heißt, ich werde direkt nicht gerufen. Aber ich weiß, dass das bei Kolleginnen hier immer mal wieder passiert. Und das ist natürlich total abhängig davon, in welchem Gemeindegebiet die sind. Und da werden sie aber regelmäßig immer mal wieder angefragt. Und das ist was, also wo es ja letztendlich so abläuft, das kann man sich ja ganz unterschiedlich gestalten, dass man vom Prinzip da unterschiedliche Bausteine hat, wie das zusammengesetzt ist, also mit Gebet oder und Segen. Und was ich auch immer gerne noch habe, ist zum Beispiel ein Salböl dabei, um den Leuten ein Kreuzzeichen auf die Stirn zu zeichnen. Also das frage ich aber vorher auch, ob ich das darf. Und dass man was hat, was die Menschen irgendwie auch gemeinsam haben. Und wenn das eine Familie ist, die auch zusammen beten, spreche ich ein Gebet oder frage, ob wir gemeinsam Vaterunser beten oder bete das dann eben auch in Berlin alleine laut, weil das ist in Berlin nicht so üblich, dass die Leute klassisch so ein Vaterunser kennen. Das ist da was den Menschen letztendlich dabei hilft, dieses Gefühl zu haben, jetzt nochmal sowohl ihrer verstorbenen Person was mit auf den Weg zu geben, was Segen und irgendwie auch Frieden und Ruhe in Frieden ganz viel impliziert und gleichzeitig ja auch für die Hinterbliebenen ein ganz wichtiger Punkt ist, um dann nicht irgendwie das Gefühl zu haben, sie sind völlig alleine in diesem ganzen Prozess von Sterben und Trauern.
Es ist ja, glaube ich, auch so eines von den Ritualen, wo es tatsächlich auch gesellschaftlich, persönlich irgendwie schade ist für die Menschen, dass das so in Vergessenheit geraten ist. Weil ich glaube, viele Leute machen das auch nicht, weil sie gar nicht auf die Idee kommen überhaupt, dass man sowas machen könnte. Na klar, wenn man kein Kirchenmitglied ist, dann ist es nochmal schwierig. Aber ich meine, es gibt sicherlich auch sowas wie eine offene Aussegnung, nicht kirchliche Aussegnung. Sowas gibt es ja bestimmt auch als Ritual. Also eben, weil du, wie du es beschrieben hast, weil man eben dann nochmal so kurz nach dem Tod ja so ein erstes Ritual hat, wo man zusammenkommt und irgendwie das Gefühl hat, man nicht der tote Körper wird jetzt einfach abgeholt, so wie es ja dann oft ist, oder verschwindet einfach irgendwo und ist dann nie wieder gesehen worden, sondern man hat irgendwann kriegt man die Urne zurück oder sowas.
Ja, für viele ist so ein, also diese Rituale gibt es ja ganz viel. Ganz viele sagen ja auch, dass sie ein Fenster öffnen, wenn jemand verstorben ist. Also dass sowas ist, dass man irgendwie, also diese Verbindung zum Himmel, die braucht es irgendwie immer. Und das ist, klar, da gibt's Rituale, die, glaube ich, jeder für sich haben könnte. Das Ding ist halt, was so meine Erfahrung ist, ich habe mal vor einigen Jahren die Zahl gehört, dass statistisch Menschen so alle 18 Jahre was mit dem Tod im engeren Umfeld zu tun haben. Und das ist ja nicht häufig. Und so, das heißt, so häufig, wie das bei mir in der Familie war, kommt es im klassischen Fall nicht vor. So häufig, wie ich damit beruflich zu tun habe, kommt es klassisch sonst auch nicht vor. Und das heißt, das sind natürlich Dinge, ich habe mir über viele Sachen Gedanken gemacht, die mir wichtig sind. Aber oftmals erlebe ich ja bei Menschen, dass die in dieser Situation erstmal sich ganz machtlos fühlen oder auch das Gefühl haben, sie wissen gar nicht jetzt, wo sie anfangen sollen und was jetzt überhaupt richtig ist. Und haben erst so viele Monate später oder manchmal Jahre später, sagen sie erst, bestimmte Dinge wären wichtig für sie gewesen. Und das ist ja was, deshalb sage ich immer, dass wir dieses Thema nicht so totschweigen dürfen, wortwörtlich, sondern dass man sich über diese Dinge vorher Gedanken machen muss. Und dass man darüber sprechen muss. Ich finde, das sagt es auch immer zu Menschen, gerade so im Zusammenhang mit ihren Eltern. Sprecht darüber, was wünschen sich denn die Leute? Und zwar nicht erst zu einem Zeitpunkt, wo sie krank werden, sondern frühzeitig. Weil sonst ist es so ein Thema, was dann immer erst aufkommt, wenn irgendwie mal eine Notsituation dran ist. Und dann ist es unfassbar emotional beladen. Und das ist, finde ich, einfach schon zu spät.
Diese Statistik, die du gerade angesprochen hast, ich kann sie auch nicht mehr genau rekapitulieren, aber den ersten Podcast hier von Über das Ende habe ich mit Erik Frede, so einem Berliner Bestatter, aufgenommen. Und der hatte da auch diese Statistik und dessen Satz, den habe ich jetzt, glaube ich, fast in jedem Podcast immer wiederholt, weil ich ihn so gut finde. Wenn man über den Tod redet, dann macht man nicht ihn irgendwie größer, weil man ihm Raum gibt, sondern im Gegenteil, man macht ihn kleiner, weil man ihm Raum gibt. Ja? Weil man, sonst steht er wie so ein Elefant im Raum. Alle wissen, es gibt ihn. Und man kann, es ist ja auch nicht so, dass man ihn jetzt irgendwie so in so einem Sinne verdrängt, dass man gar nicht darüber nachdenkt, sondern man ist ja auch über die Medien, über den Bekanntenkreis und so weiter trotzdem damit konfrontiert, auch wenn es zum Glück ja nur alle 18 irgendwas Jahre einem persönlich geschieht. Und das ist ja auch ein bisschen der Sinn des Podcasts, ja. Dass man drüber redet und um einfach diesem Thema, die Schwere nicht, kann man natürlich nicht nehmen, aber dieses, ja, wie der Elefant im Raum, den alle sehen und wo keiner drüber redet. Ist denn diese Tante von dir, war die auch eine von denen, die im Advent gestorben sind?
Ja, ja. Direkt am 31.12. Also wirklich, das ist irgendwie, also dadurch ist seitdem auch dieser Silvestertag immer besetzt für mich mit Schwere. Also das wird nie ein völlig unbelasteter Tag sein. Also ich finde jetzt gerade, wo meine Kinder in dem Alter noch sind, dass es für die irgendwie ein wichtiger Tag ist, da geht man das nochmal ganz anders an. Und das ist ja auch irgendwie hilfreich, damit man nicht irgendwie in Trauer versinkt. Aber gleichzeitig wird dieser Tag, der ist halt nie wieder unbeschwert. Und ich, also grundsätzlich ist es ja auch ganz spannend, ne? Also es gibt ja diesen Satz, man lebt jedes Jahr an seinem Todestag vorbei. Und da denke ich oft drüber nach, was bedeutet das eigentlich so fürs Jahr und was machen diese verschiedenen Tage im Jahr auch für mich aus, wo die Menschen gestorben sind und wie nehme ich die mit? Und ich merke, was ich immer merke, mittlerweile vor der Adventszeit und vor dem November, dass das wirklich eine Zeit ist, wo, also mein Körpergedächtnis zeigt mir das auch an. Da sind so viele Tage in diesem Dezember und auch jetzt im November, wo es halt so viel Schwere ist, dass mein Körper das schon vorher ganz klar weiß, das braucht jetzt auch in bestimmter Zeit mehr Ruhe und mehr Bewusstsein dafür, dass es eine schwere Zeit ist. Und ich finde es, also dadurch finde ich diesen Advent auch so krass und das war auch so für mich mit Anlass für auch Tränenglitzern, dass dieser Advent ist halt für viele ein belasteter Monat und eine belastete Zeit. Die ist halt nicht nur schön und glitzern, die ist einfach stressig und traurig, man vermisst Menschen. Es gibt sowieso nie die heilige und heile Familie, wo alles perfekt ist. Und das heißt, dieses ganze Idealbild dieser Zeit funktioniert sowieso schon nicht. Und dann kommen meist persönliche Dinge noch mit hinzu und gerade Trauerzeiten und Rückblicke auf so ein Trauerjahr, die werden im Advent halt oftmals noch so verstärkt.
Meine Großmutter ist vor ungefähr schon ein bisschen mehr als 10 Jahren gestorben. Ich weiß gar nicht, müsste jetzt ausrechnen, ob es 11 Jahre oder 10 Jahre waren. Ich weiß aber ihren Todestag nicht, ist mir jetzt gerade aufgefallen bei dem, was du gesagt hast. Obwohl ich sie wirklich sehr gerne mochte, damals sogar auch in München gewohnt habe, in der Zeit, als sie gestorben ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich jetzt gerade, wo wir darüber reden, merke ich auch, dass ich eigentlich letzte Zeit weniger, also gar nicht mehr so oft an sie denke. Ja? Und es dann eher so ist, wenn irgendwie ein bestimmtes Essen oder sowas, ja, das verbinde ich dann mit ihr. Ja. Weil sie hat immer zum Beispiel so Sie kommt halt aus, sie ist noch aus in Böhmen geboren gewesen, also in der Nähe von Karlsbad, im heutigen Tschechien. Und dann hat sie böhmische Schnitten gemacht, sind so Knödel. Und die gibt es bei uns nach vor an Weihnachten. Die macht natürlich jetzt jemand anders, mein Bruder. Aber das ist sowas, wo ich dann dran denke. So, oder wie gesagt, diese Handschuhe. Oder vielleicht auch, wenn ich in München wieder bin und dann fahre ich da in der Gegend vorbei, wie sie gewohnt hat oder sowas. Aber es ist eher sowas, wo ich dann zufällig darauf gestoßen werde, als dass jetzt dieser Tag ist. Aber jetzt fühle ich mich fast ein bisschen schlecht, dass ich ihren Todestag nicht weiß.
Nein, ich glaube, für mich sind so Tage sowieso immer wichtig gewesen schon. Und ich finde aber auch, dass es ganz unmittelbar damit zu tun hat, dass ich Trauer Raum gebe und Trauer Raum gegeben habe. Und ich finde, ich habe das auch, dass mich Orte oder Gerüche oder Essen oder Situationen an so verstorbene Personen erinnern. Und dass ich dann aber auch immer mir diese Zeit nehme zu trauern. Und dass ich froh bin, dass ich mir die Zeiten auch genommen habe, um zu trauern, um jetzt zu wissen, dass bestimmte Trauerphasen dran sind. Aber das, was mir immer klar war, ist, ich will das nicht verdrängen, damit es mich nicht in einem Moment, wo ich es gerade wirklich nicht einordnen und brauchen kann, völlig rausreißt. Und das passiert ja, wenn man Trauer verdrängt, kann das passieren. Und das ist halt was, wo ich immer gewusst habe, das ist was ich nicht zulassen will. Und deshalb ist es für mich auch wichtig, diese Tage zu haben, weil das irgendwie damit unmittelbar verbunden ist und das so nochmal eine Phase ist, wo ich dran denke, jetzt war das und jetzt vor einem Jahr war das. Und das ist sowieso ein Teil von mir. Und dadurch ist es für mich auch wichtig. Ich glaube, das hängt auch unmittelbar damit zusammen, dass ich bei mehreren Personen aus meiner Familie, die gestorben sind, diese Sterbebegleitung mitgemacht habe. Also, dass wir wirklich mit dabei waren, immer die Zeiten, bevor sie gestorben sind, die Tage und die Stunden. Und dass das ja, das macht was mit dir als Familie. Das ist, als wenn du auf eine Reise gehst, die ist unfassbar emotional, unfassbar schwer. Und du kannst es danach niemandem sonst erklären, der nicht dabei war. Du kannst davon berichten, aber du kannst es nicht genauso erklären. Und das ist was dich aber zusammenschweißt und wo du auch immer daran zurückdenkst und was ein ganz toller Schatz ist von Trauer und Zusammenhalt und Unterstützen und Familie sein. Und daran denke ich dann auch immer viel zurück.
Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter chrismon.de/newsletter.
Ich dachte jetzt gerade nochmal, ich bin jetzt total an meine Oma erinnert worden die ganze Zeit. Das hatte ich gar nicht so geplant. Und die ist 99 gewesen, als sie gestorben ist. Also wirklich schon sehr alt. Und deswegen, oder vielleicht nicht nur deswegen, aber wenn ich an sie denke, dann bin ich eigentlich jetzt weniger traurig, dass sie nicht mehr da ist, weil das ist jetzt auch schon zu lange. Ich habe mich schon zu sehr daran gewöhnt vielleicht. Sondern ich bin tatsächlich eigentlich auch dankbar, sehr stark dafür, dass sie da war einfach so. Also es ist jetzt gar nicht so eine Trauer, wenn ich an sie denke, sondern es ist tatsächlich so, ich habe schöne Erinnerungen an sie. Natürlich, wenn ich jetzt mich versuche, ganz intensiv zu beschäftigen, glaube ich, würde es mir auch gelingen, wieder traurig zu werden, weil ich dann irgendwie manche Dinge so, die einfach traurig sind und die fehlen, die immer mit, also Tod ist immer irgendwie traurig. Aber wenn ich an sie denke, gerade weil sie auch so ein langes Leben hatte und auch wenn es am Ende dann auch schwierig war, weil sie krank war und so, aber ja, für mich war sie einfach gut, so sage ich jetzt mal ganz, banal zusammengefasst, ja. Und deswegen bin ich sehr dankbar. Und es ist, ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene Art und Weisen, wie man so an Verstorbene denken kann. Das ist ja irgendwie so eine Sache, dass man auch einfach dran denken kann und dann dankbar ist.
Ja, aber das ist, finde ich, auch total gut. Und das geht ja auch vielen Leuten so. Ich glaube, was schwierig ist oder was ja schnell passiert irgendwie in der Gesellschaft, ist, dass Leute, wenn Menschen, die in deinem Umfeld versterben, so ein hohes Alter hatten, dass sie dann sagen, ach, na, dann hatte sie ja bestimmt ein erfülltes Leben. Oder ach, na ja, gut, sie war krank. Die Person, dann ist ja okay, dann ist es ja wie eine Erlösung. Und das sind so, ich glaube, das sind so Sätze, die sagt man so schnell, weil wir so uns so wenig damit befassen. Weil das bedeutet ja nicht, dass für die Menschen, bei der gerade eine Person gestorben ist, auch wenn sie so alt war, dass das für die nicht schwer ist. Mir hat mal einen Mann, der war Mitte 60 und der hat sein zweites Elternteil verloren. Und der hat zu mir in dem Beerdigungsgespräch gesagt, ich bin jetzt Waisenkind. Und das ist genau das, was es beschreibt. Wenn es für jemanden auch in so einem Alter und mit einer Person, die verstirbt, in einem hohen Alter immer noch bedeutet, ich bin jetzt Waisenkind vom Gefühl her, dann ist es nichts, wo man sagen kann, na, die Person hatte ja ein hohes Alter, sondern da ist ein Elternteil verstorben und dieses Elternteil war das ganze Leben bis jetzt da. Das macht bei einigen ganz viel aus. Einige können dann viel auf die Dankbarkeit sehen und das kann man auch nach einer Zeit, aber bei einigen braucht es einfach ganz lange und deshalb ist mir das bei diesem Thema Trauer auch so wichtig, dass man nicht sagt, das ist jetzt dran oder jetzt ist doch auch mal gut mit Trauern, sondern manche brauchen es auch und für manche Schmerz ist ihr Leben lang. Die lernen damit besser umzugehen mit der Trauer, aber der Schmerz bleibt irgendwie immer. Und das, finde ich, ist was, was wir bei diesem Thema so ernst nehmen müssen. Deshalb bin ich immer so vorsichtig mit, na, dann war es ja jetzt eine Erlösung ja, oder ein hohes
das,
Alter.
Aber ich denke gerade so, das ist ja auch so in einer gewissen Art und Weise so eine Rationalisierungsstrategie von uns oder so, so ein Versuch, eben dem Ganzen doch was Gutes abzugewinnen. Weil natürlich kann man sagen, Tod ist einfach immer Kacke. Ja? Mhm. Also grundsätzlich, klar, es gibt Leute, die wollen nicht mehr leben, aber dann gibt's ja, wäre die bessere Alternative zum Tod, dass sie doch noch leben würden wollen, ja, dass man ihnen ihr Leben irgendwie besser machen könnte. Ja. Also selbst in dem Fall fände man einem immer eine bessere Alternative als Tod ein. Also Tod ist irgendwie auch bei alten Leuten, die an anderen Leuten fehlen und so weiter, irgendwie immer blöd. Und wenn man solche Sprüche macht, so wie du es gerade gesagt hast, dann versucht man aber ja gar nicht so sehr, weil man möchte, sondern vielleicht, weil man auch muss, ja, dem Tod doch noch irgendwie was Gutes abzuwenden, damit man das Leben nicht irgendwie, ja, sag mal hier, total sinnlos und blöd wird, ja. Man hat ja irgendwie diese Aufgabe auch, so trotz des Todes das Leben noch gut zu finden.
Ja, aber ich finde, dass solche Sätze in so einer Phase direkt nach dem Tod, die sind ja, die helfen ja dir nicht, das Leben gut zu finden, sondern sie wollen nur darüber hinwegwischen. Sie sagen viel eher, oh, ich komme mit deiner Trauer gerade nicht klar. Oder ha, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dann sagen wir jetzt sowas. So die Klassiker, die man irgendwie schon mal gehört hat, weil man selbst damit irgendwie zu wenig zu tun hat oder weil man merkt, oh, das Thema, mir ist das, ich will da gar nicht, dass du da jetzt so nah an mich rangehst mit deiner Trauer. Und weil viele Menschen gar nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Und das, ich verstehe das auch, aber deshalb brauchst du, glaube ich, eine Sensibilisierung dafür. Ich glaube, deshalb muss man auch darüber mehr sprechen. Und ich finde, wenn Menschen gerade jemanden verloren haben, dann wenn sie selbst sagen, es war ja ein langes Leben oder es war ja eine Erlösung, dann ist es okay. Also dann kann ich das, dann wiederhole ich das auch nicht, aber dann finde ich, ist es ja was die Menschen gerade für sich brauchen. Aber ich versuche nie die zu sein, die das als erstes sagt. Weil ich nie weiß, was brauchen die Menschen gerade, wo sind sie in ihrer Trauer und welche Sätze brauchen sie. Ich spreche mein Beileid aus, ich spreche darüber, wie traurig das ist, aber ich versuche das nie irgendwie jetzt zu sagen, aber das Leben ist doch trotzdem schön, weil das so für manche Menschen dann, also manche Menschen möchten einfach, dass man da ist und dass es okay ist, dass sie traurig sind, weil dieses Aushalten von Trauer ist für viele so schwer.
Da denke ich mal gerade kurz bevor wir uns getroffen haben, bei dem großen Buchgeschäft hier in Berlin, da gab es relativ prominent auf einem der ersten Tische so ein Buch irgendwie, Thank God My Mother Died, wie ich aus einer toxischen Mutter-Tochter-Beziehung ausgesprochen bin. Irgendwie so ungefähr hieß das. Ich weiß nicht genau, ob das der Titel war. Aber da ist mir jetzt nur deswegen eingefallen, weil es ja tatsächlich auch ja Leute gibt, die einfach dann in dem Moment gar nicht traurig sind, sondern die einfach erleichtert sind. Oder die sagen, weil sie vielleicht auch sich so lange gekümmert haben, so lange gepflegt haben oder was auch immer. Also das ist so für manche Leute einfach dann, vielleicht kommt dann die Trauer irgendwann nochmal später, aber dass es dieses Gefühl ja auch gibt, wenn jemand gestorben ist.
Ja, okay, ja, natürlich.
Also, jetzt
genau, also ich würde jetzt nicht, also bei toxischen Beziehungen und dann dem Tod, das ist natürlich nochmal was anderes, aber das sind ja nicht meine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Tod, deshalb, das kann ich schlecht nachvollziehen und da wäre es sicherlich auch spannend, einfach dann zu hören, wie reflektieren die das? Und das braucht dann ja nochmal eine ganz andere Aufarbeitung im Nachhinein. Im Verhältnis zu der Tatsache, wenn bei anderen Menschen Personen aus dem Umfeld sterben. Und natürlich brauchst du es auch. Das ist ja übrigens auch eine Gefahr, warum Gewalt im Alter so stark zunimmt, ne? Und bei Pflege von Angehörigen, das so ein wichtiges Thema ist, auch das zu thematisieren, weil das auch nicht alle können, weil es ja oftmals einfach toxische Eltern-Kind-Beziehungen gibt, gerade noch aus der Generation, wo einfach wenig darüber geredet wurde und viel Kinder funktionieren sollten und das jetzt einfach eine Generation ist, die da viel aufzuarbeiten hat. Natürlich muss das immer mit bedacht werden, aber das waren jetzt nicht die Dinge, die ich so erlebt habe.
Klar, das war jetzt nur so ein Nebenbemerkung, weil mir ist eben auch gerade vorhin dieser Buchtitel so ins Auge gesprungen. Das war auf jeden Fall ein gut gewählter Buchtitel, dass ich ihn mir gleich gemerkt habe.
Vielleicht findest du jemanden, der über sowas mit dir im Podcast spricht.
Das wäre super spannend. Das wäre auf jeden Fall spannend, ja. Aber gleich nochmal zurück zu dem, was wir gerade hatten, dass du gesagt hast, man sagt dann, sie hatte ja ein erfülltes Leben oder sowas. Und mir leuchtet das total ein, was du alles gesagt hast. Aber gleichzeitig gibt es ja schon auch Tod und Tod, sage ich jetzt mal. Also Tod von meiner Großmutter mit 99. Das war jetzt traurig und ich finde es auch immer noch traurig jetzt, wo, vor allem wo wir drüber nachdenken und ich irgendwie länger drüber nachdenke, dann merke ich das auch, dass ich es immer noch traurig finde. Aber gleichzeitig konnte ich es auch gut annehmen, weil sie war halt einfach 99. Und das ist irgendwie so in unserem das Verstehen des Lebens drin, dass man 99 ist, einfach alt. Da ist es einfach dann vorbei und das ist dann irgendwie auch okay, auch wenn es blöd bleibt. Ja. Und wenn aber irgendwie jetzt ein Kind stirbt oder wenn jemand stirbt, der noch in der Mitte des Lebens steht, der vielleicht Kinder hat oder wie auch immer, dann ist es ja noch was ganz anderes, wo man dann den Spruch nicht so leicht sagen kann.
Nee, überhaupt nicht. Und das, aber da kommen ja solche Sprüche auch oder so im christlichen Kontext. Und den Spruch, finde ich, der gehört eigentlich echt verboten, dieses die Guten holt Gott zuerst oder so. Furchtbar, ich finde, das wischt alles weg an jeglicher seelsorglicher Kompetenz, wenn man diesen Satz verwendet. Und solche Sätze, die bringen halt nichts. Und natürlich, das ist ein völlig anderer Umgang. Und das, finde ich, ist auch was, weshalb mir das so wichtig ist, immer dieses Thema Trauer und Trauerzeit anzusprechen. Also wir haben auch hier bei uns im Kirchenkreis eine ganz tolle Trauerbegleitung, die einfach regelmäßig Menschen in jeder Lebenslage begleiten, die einfach Menschen aus ihrem Umfeld verlieren. Und auch wenn ich selbst Menschen begleitet habe oder Beerdigungen gemacht habe von Menschen, die einfach viel zu früh gestorben sind oder von Kindern, dann ist es was, wo das braucht ja eine ganz andere Form von Beerdigung auch, von Trauerzeit und von Möglichkeiten, auch Beerdigung zu gestalten. Ne? Also dann ist so eine Beerdigung von einem Kind ist für die Eltern dann so ein Punkt, wo sie das Gefühl haben, wir packen jetzt alles rein, was wir unser ganzes Leben sonst nicht reinpacken können. Und das muss es dann auch haben, finde ich. Das brauchst, diesen Raum brauchst, diese Zeit brauchst und das aber auch klar zu machen, dass es okay ist und dass die nicht das Gefühl haben, ja, was sollen wir denn über das Kind erzählen, es war ja noch so klein. Na, aber dann erzählen wir genau das und dann erzählen wir, sprechen wir über Trauer und dann nehmen wir das in diese Beerdigung mit rein, was ihr braucht. Und ich finde, das sind die wichtigsten Dinge, weil die Menschen das oftmals nicht erleben. Weil sie erleben nur, dass ringsherum die Leute so abgeschreckt sind von dem Thema, weil sie nicht wüssten, wie sie damit selbst umgehen, dass sie versuchen, die Leute zu meiden. Also dass sie wirklich anfangen, auch mit den Leuten keinen Kontakt mehr zu haben, weil sie nicht klarkommen mit ihrer Trauer. Und das ist halt für Menschen, die gerade Kinder verloren haben, ist das eine Katastrophe. Und da auch dann solche relativierenden Sprüche sind einfach nicht hilfreich. Da muss man einfach oftmals mit da sein und einfach mit traurig sein und ihnen zuhören. Und das ist was, das lernen wir in unserer Gesellschaft so wenig oder kriegen das so selten ausgehalten. Bei unserer Aufmerksamkeitsökonomie zu sagen, einfach da sein und mittrauern und still sein.
Nun bist du ja Pfarrerin, dadurch quasi ein besonderer Gast in diesem Podcast, weil viele waren, meine sonstigen Gäste waren jetzt auch nicht unbedingt gläubig oder christlich im speziellen Sinne. Und das ist natürlich jetzt schön, da kann ich dich so Sachen fragen, wie zum Beispiel, kann man denn da überhaupt sagen, wenn ein Kind gestorben ist? Und man ja als Pfarrer oder als Pfarrerin irgendwie ja, es ist mutmaßlich jetzt nur, vielleicht ist es ja auch anders bei dir, aber irgendwie einen Gott vermitteln möchte, der sich um diese Menschen sorgt, der auf der Seite der Menschen ist und ein guter Gott ist in irgendeiner Weise. Und gleichzeitig ist ja so der Tod von so einem Kind, stelle ich mir so vor, als Vater von drei Kindern so schrecklich, dass er eigentlich alles in Frage stellen kann. Gibt es da überhaupt irgendwie, redest du überhaupt von Gott dann oder lässt es lieber gleich weg, weil es sonst nichts bringt? Ich weiß es nicht.
Naja, wenn die Leute mich anfragen für die Beerdigung, dann wissen sie, dass sie mich als Pfarrerin anfragen und auch, dass es logischerweise ein kirchlich und einen Glaubenskontext hat. Und das heißt, ich spreche mit ihnen dann auch darüber, aber ich stülpe ihnen da kein Bild über. Also bei dem Punkt, finde ich, ist es, ich bin einfach ganz viel mittraurig. Ich sage genauso, dass ich es nicht verstehe und dass das eine der ersten, also ich denke dann immer so daran, dass es so ein paar der ersten Fragen sind, die ich so auf meiner Liste habe, wo ich sage, ey Gott, irgendwann, wenn ich dir gegenüberstehe, das sind so ein paar Dinge, da will ich antworten. Weil es gibt Dinge, die verstehe ich nicht und die finde ich so furchtbar und die machen mich selbst so wütend, da brauche ich irgendwann Antworten. Und das sage ich. Ich rede über meine eigene Sprachlosigkeit, darüber, dass es immer der falsche Weg ist, dass Kinder nicht vor ihren Eltern sterben sollten. Und dann spreche ich mit ihnen darüber, was sie gerade brauchen. Was sind die Momente, die ihnen wichtig sind? Über was sollen wir reden? Für was soll Raum sein? Und was stellen sie sich vor, wo die Person, die verstorben ist, das Kind jetzt ist? Und wenn Sie wollen, biete ich Ihnen eine Deutungsmöglichkeit, eine christliche Glaubensdeutungsmöglichkeit, meine an. Aber auch nur, wenn ich das Gefühl habe, dass das aufgreift, was Sie brauchen. Also ich versuchte einfach wirklich sensibel zu sein und zu gucken, was brauchen sie. Und das ist ganz viel, geht es oftmals auch über Lieder. Das heißt, dass ich auch wirklich vorher erkläre oder ihnen Dinge auch anbiete oder wenn mir was einfällt zu dem Thema, dass wir gucken, was ist vielleicht eine Sprache für das, was sie fühlen, was ist ihnen da wichtig und dass ich das mit aufgreife, weil das oftmals was ist, wo sie das Gefühl haben, das beschreibt es auch so ein bisschen, was sie gerade brauchen. Und ansonsten versuche ich einfach viel mit da zu sein und mitzutrauern und ihnen auch den Raum zu lassen zum Trauern, weil sie dann oftmals so nach längerer Zeit auch das Gefühl haben, das ist jetzt so viel und tut mir leid, dass ich so traurig bin, wo ich denke, nein, ist überhaupt kein, wir sind hier nicht in diesem gesellschaftlichen Kontext von sich entschuldigen für die Trauer, sondern das darf alles sein.
Ich weiß gar nicht, ob es in deinem Buch auch Tränen glitzern war oder ob ich es in einer der Videos, die ich mir jetzt in Vorbereitungen angeguckt habe, die du gemacht hast zu dem Thema, an der Stelle, an die ich mich jetzt erinnere, sagst du, du kannst auch mit dem Tod deswegen umgehen, weil du dir vorstellst, dass du nach dem Tod wieder mit deinen Lieben zusammen bist, ja, dass du sie wieder triffst, ihnen wieder begegnest, du sprichst auch davon, dass du sie wieder in den Arm nehmen kannst. Also so eine ganz wirklich bildliche Vorstellung von Jenseits, das ja, hat mich jetzt, wie soll ich das sagen, nicht überrascht, aber irgendwie hat es mich ins Nachdenken gebracht, weil das habe ich gar nicht, kann ich auch gar nicht, irgendwie habe ich dann nochmal versucht, in mir zu suchen, ob ich das so glauben kann. Obwohl ich ja Theologe bin und mich auch mal Vikar war und so weiter, aber das habe ich nicht. Deswegen hat mich jetzt nochmal interessiert, du wolltest gerne ansprechen. Das ist so, ja, bei dir.
Ja, das ist so spannend. Das erlebe ich oft, dass Leute sagen, sie können sich das so gar nicht vorstellen. Und ich habe das aber, das ist kein festes Bild, sondern das ist ein fluides Bild, was sich je nach Person und Situation ändert. Und ich sage auch immer im Beerdigungsgespräch, ich stelle mir den Himmel so vor, als den besten Ort, den die Person jetzt gerade in diesem Moment braucht. Und dann hatte ich schon Situationen, wo Personen waren, die eine Party in ihrem Leben nochmal gestalten wollten und das kam nicht mehr dazu. Und dann baue ich in der Beerdigung das Bild auf von dieser Party, die wir jetzt zusammen feiern, mit den Dingen, die der Person wichtig waren und die Leute beschreiben. Oder dass ich mir bei meiner Oma manchmal vorstelle, wie wir dann gemeinsam an ihrem kleinen Tisch sitzen und nochmal diesen Apfelkuchen essen. Und dass ich diese Bilder so habe als Punkt, wo ich das Gefühl habe, das ist was irgendwie auch von eine Form von Erlösung hat. Also und wenn ich mir vorstelle, dass der Himmel ein Ort ist oder Ewigkeit ein Ort, wo es alles gut sein soll, was ich finde, was ganz schwer ist, weil ewige Glückseligkeit ist so ein Zustand, wo man sich ja auch fragt, wie wird's nicht irgendwann langweilig? Aber dann ist es so ein Punkt, wo ich sage, die Abwesenheit von Schmerz und Krankheit und Traurigkeit, die wir uns so nicht vorstellen können, ist aber was ich an Erinnerungen, die wir haben, gut darstellen kann, weil die sind irgendwie dann immer auch mit so einer gewissen Glückseligkeit verbunden und mit was Schönem. Und das dann aber nochmal in ein positives, für uns unrealistisches und damit himmlisches Bild zu packen, finde ich, ist was ganz Schönes und was auch Tröstliches. Weil immer noch meine Hoffnung ist, irgendwann wird alles gut, in Ewigkeit ist es irgendwann alles gut, sonst könnte ich nicht glauben. Und das ist was ich Menschen mit auf den Weg geben kann. Weil daran glaube ich als Pfarrerin und wenn ich das nicht hätte, also ganz im Ernst, ne? In der Kirche ist auch nicht immer alles leicht. Und das ist echt schwer, in diesem Laden manchmal gut zu funktionieren und dann noch mit diesem Thema Tod und Sterben konfrontiert zu sein. Da braucht so ein Hoffnungsbild, um das Gefühl zu haben, und dafür mache ich das.
Aber hörst du dann quasi darüber auf, nachzudenken, was dieses Gut bedeutet? Oder reicht dir das? Weil also ich kann damit schon was anfangen. Irgendwie ist, irgendwann wird alles gut. Ich würde eher sagen, mein Glaube ist eher sowas wie, es hat alles irgendwie einen Sinn, auch wenn ich ihn nicht verstehe oder sowas. Aber gleichzeitig genügt mir das natürlich eigentlich nicht, vielleicht auch, weil ich Theologe bin und irgendwie an der Uni tausendfach über solche Sachen nachgedacht habe und Bücher geschrieben habe darüber und so, aber es befriedigt mich nicht. Also ich kann damit, dann sage ich so, ja, gut, gut, irgend so ein Wort aus unserer Lebenswelt, was soll das bedeuten? Wie soll das irgendwie gut sein? Die Leute sind weg.
Die Leute sind weg. Na, also ich habe lange gebraucht, um mein Glauben fürs Pfarramt gut kommunikativ weitergeben zu können und das viele theologisch-wissenschaftliche abzulegen. Und zwar nicht im Sinne ablegen von vergessen, sondern um Bilder zu schaffen für die Menschen, die das für mich, also die das brauchen, wenn ich als Pfarrerin da bin. Das war unfassbar schwer, da hat mir Social Media aber auch sehr geholfen, weil immer klar war, ich muss die Dinge erklären. Und es war immer klar, zu hochtheologisch, philosophisch und wissenschaftlich kann es nicht sein, weil die Aufmerksamkeitsökonomie nicht da ist, weil die Aufmerksamkeitsspanne einfach auch abgenommen hat und weil die Leute verstehen müssen, woran ich glaube. Und damit ist, also
Ja, aber jetzt musst du es ja nicht sozusagen deinen Kindern, sondern deinen Gemeindemitgliedern erklären, sondern mir. Ja, erklären, was du glaubst. Deswegen ist es auch okay, wenn das jetzt in einem komplizierteren Bild oder sowas mündet. Ist es, also das ist nochmal die Frage, sagst du dann einfach, ich höre jetzt auf, darüber nachzudenken, was dieses Gut meinen könnte, und dieses Bild von, ich schließe meine Lieben wieder in die Arme, das reicht mir irgendwie emotional, oder weil es in der Bibel auch irgendwie Bilder gibt, die schon so lange so alt sind und die überliefert sind. Oder wie gehst du mit so einer Situation um, dass ich zumindest finde, so gut oder wieder in die Arme schließen ist halt was so Weltliches, was so sehr auf unser hiesiges Leben ausgerichtet ist und ja auch aus unserer Bild- und Erfahrungswelt von dieser Welt ja kommt, dass es eigentlich ja mit der anderen Welt, wenn es die überhaupt irgendwie gibt, gar nichts zu tun haben kann.
Ja, also ich kann natürlich nur mit den Bildern arbeiten, die ich von hier kenne, und versuche sie gleichzeitig derart zu idealisieren, dass sie dann so unrealistisch sind, dass sie gleichzeitig aber irgendwie auch tröstlich sind, wenn man sich dann mal vorstellt, dass es alles so wäre. Also für mich ist Himmel in ganz unterschiedlicher Situation. Neulich habe ich darüber nachgedacht, dass ich manchmal denke, so ein bisschen wie meine Hochzeit, wo ich das Gefühl hatte, alle, die ich echt so gern hatte, waren da. Und es ist aber kein Ende, sodass man die Möglichkeit hat, mit allen zu sprechen, dass man die Möglichkeit hat, zu feiern, dass man nicht das Gefühl hat, irgendwas zu verpassen, dass man nicht dabei das Gefühl hat, irgendjemand ist krank, sondern dass es einfach, dass diese ganzen Sorgen weg sind. Vielleicht ist auch ein kleineres Bild, ist, dass das Himmel ist wie Alltag, aber ohne diesen ganzen Stress. Ganz klein. Mit Himmel ist wie mit meinen Kindern unter der Decke zu liegen und zu kuscheln, und die haben das Gefühl, gerade ist alles schön. Und es kommt nicht jetzt gleich irgendein Streit, es kommt jetzt nicht gleich irgendein, ich habe Hunger, sondern es ist einfach dieser Moment. Es gibt so Momente im Alltag, wo ich oftmals daran denke, dass Faust in diesem Moment sagen sollte, Augenblick, verweile doch. Und ich überlege oftmals im Alltag, was wäre für mich so ein Moment. Und das sind für mich oftmals die ganz kleinen, wo gerade nichts Besonderes passiert, sondern wo ganz klassisch Alltag ist, in einem Moment, wo alles so gerade so schön ist. Und ich denke, diese Sekunde jetzt gerade, dieser Zustand gerade von dem Gefühl von Glückseligkeit, und dieser Dauerzustand wäre dann Himmel, ohne dass es sich aber ins Negative verändert.
Ich kenne es auch vor allem vom Zusammensein mit meinen Kindern, weil es einfach tatsächlich diese Möglichkeit, also wir haben halt Glück, wir haben auch gesunde Kinder, die irgendwie fröhlich sind, und es ist schön mit denen zusammen. Also dass ich auch so Momente habe, wow, das ist so schön, das wäre toll, wenn das jetzt irgendwie bleiben würde, und gleichzeitig, weil ich vielleicht irgendwie versaut bin durch diese ganze Todesrumgelese und sowas, kommt mir dann manchmal in solchen Momenten auch, aber krass, es wird vorbei sein, ja. Also ich tatsächlich denke ich dann sogar manchmal an den Tod von meinen Kindern, also im Sinne von, dass sie irgendwie mal beerdigt werden, auch wenn ich dann vielleicht gar nicht mehr dabei bin. Und das ist so, ja, das ist dann irgendwie wie so ein existenzieller Schock, der dann so kommt, ja. Und der hat dann tatsächlich auch das Potenzial, so dieses Schöne kaputt zu machen.
Ach krass, aber okay, also bei mir kann es stoppen. Ich kann bei diesem Moment bleiben und sagen, und so bleibt's. Weil diese Gedanken kommen bei mir natürlich auch. Und ich glaube, man macht sich als Eltern immer die Gedanken, was wäre, wenn, wie wäre eine Beerdigung der eigenen Kinder. Also das, ich glaube, das mache ich automatisch. Vielleicht mache ich mir diese Gedanken aufgrund der Tatsache meines Berufs. Aber diese Gedanken hat man ja. Aber ich kriege dieses kurze Gefühl von Glückseligkeit mir schon irgendwie so im Herzen bewahrt, dass das für mich so Glaubensmomente sind, die mich dann tragen. Also ich glaube, ohne diese Lichtpunkte im Alltag wäre es für mich auch schwieriger zu glauben. Und ich glaube, deshalb ist es auch, also in so Phasen, wo multiple Krisen auftreten, auch so schwer sich vorzustellen, wie wäre Himmel, weil das ist irgendwie auch was man natürlich schwer erklären kann. Aber was man versuchen kann, überspitzt zu zeichnen mit weltlichen Bildern, die wir haben. Aber ich glaube da trotzdem fest dran. Und das ist, glaube ich, das, was für die Leute dann auch das ist, selbst wenn sie da aussteigen, kann ich ja, sage ich dann, wenn ich auf so einer Beerdigung beispielsweise dieses Bild aufmache, sage ich zum Schluss, ich erzähle Ihnen jetzt mal, wie ich mir das vorstelle. Das bedeutet nicht, dass es das Bild ist, was die dann für sich annehmen. Aber wenn ich sage, wenn ich auch mit denen spreche über, wie gestalten wir eine Beerdigung, dann sage ich auch immer, ich bin halt Pfarrerin. Also wir werden Gebet sprechen und frage die dann auch immer vorher ab, was brauchen sie oder was ist ihr Verhältnis zu Gott oder zur Kirche oder zu Glauben. Und dann biete ich Ihnen zum Schluss meine Glaubensbilder an. Und die können sie sich annehmen oder auch nicht. Und es ist trotzdem aber eine Möglichkeit, dass ich ihnen zeige, was ich mir da vorstelle.
Jetzt haben wir schon über Kinder gesprochen. Ich wollte das ja, habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert, dass ich da mit dir drüber sprechen wollte, weil Ich finde, das Kinder bekommen als Vater hat das Thema Tod nochmal für mich total verändert oder in verschiedenen Weisen verändert. Einerseits, weil ich eben irgendwie mehr Sorge davor hatte, dass ich irgendwie sterbe, weil ich meine, wenn man alleine ist, dann denkt man sich, ja natürlich, okay, vielleicht, also wenn man alleine ist, ohne Kinder, meine ich jetzt, wenn man hat eine Frau oder einen Partner, eine Partnerin, denen wird es auch schlecht gehen, wenn man stirbt, aber irgendwie sind die erwachsen und hoffentlich werden sie sich irgendwie dann irgendwann wieder da darüber hinwegkommen oder auch natürlich die eigenen Eltern, wenn sie noch leben, das für die ist es schwierig, aber wenn man denkt so, vielleicht ist es auch die eigene Hybris als Vater, vielleicht brauchen die Kinder, können Kinder auch gut darüber hinweg, ja, aber man bildet sich ja so ein, für die wäre es wirklich am allerschlimmsten, vor allem wenn sie jetzt noch so klein sind, weil ja, es gibt ja auch so viele Bücher und Filme, wo sowas passiert und meistens ist es wirklich schlimm, ja, Man macht sich ja so seine Vorstellung auch anhand von Büchern und Filmen oder sowas, die man kennt. Deswegen, also es hat einerseits, hat es den Tod nochmal verändert, dass ich darüber irgendwie über meinen eigenen Tod anders nachgedacht habe. Aber es hat auch den Tod so verändert, dass ich mich vor die Herausforderung gestellt hat, mit ihnen über den Tod zu sprechen. Und zwar nicht, weil ich irgendwie so einen Todfetisch habe und immer die ganze Zeit darüber reden will, sondern weil die halt Fragen nach dem Tod. Ja, also unsere Kinder sind jetzt 10, 8 und 5 und alle haben schon danach gefragt. Zum Beispiel letztens waren wir bei dem Uropa meiner Kinder, das ist der Opa meiner Frau, der noch lebt, der sehr, sehr alt ist und auch dement und ja, der ist nicht tot, aber wenn man da hinkommt, dann denkt man irgendwie unweigerlich an Tod, ja, weil es irgendwie so offensichtlich schon so viel Verfall in dessen Leben ist, ja, also der ist sozusagen geistig und auch körperlich, er ist nicht tot, aber man irgendwie denkt daran und die Kinder auch. Also danach, als wir dann da waren, haben sie dann irgendwie abends nochmal auch gefragt, ja, aber was ist denn zum Beispiel mit der Uroma, die schon gestorben ist, die sie kannten, das ist die einzige Person, die sie ganz gut kannten, die schon gestorben ist und jetzt ist die Uroma und so weiter. Und das stellt mich immer vor große Herausforderungen, mit ihnen darüber zu sprechen. Deswegen jetzt meine Frage an dich, haben dich das deine Kinder auch schon gefragt und was sagst du dann?
Ja, also wir haben beide Kinder, also mein größeres Kind ist 7 und war auch schon mit auf der Beerdigung von meiner Oma und das kleinere Kind ist 2 und da hatten wir das Thema jetzt ganz stark, weil vor einigen Wochen auch vor unserer Tür eine Taube gestorben ist und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise und zwischen 2 und 7 liegen natürlich Welten, aber das Thema und für mich war auch immer klar, das Thema Tod spreche ich an, wenn es von den Kindern, wenn es vorkommt und zwar entweder, wenn es im Alltag der Kinder vorkommt oder wenn sie explizit danach fragen und das finde ich ist also im Umgang mit dem Thema Tod und Kindern ist es auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn sie fragen, mit ihnen ehrlich darüber zu reden. Also ich finde, gerade bei Kindern ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass man es ernst nimmt, was sie darüber wissen wollen und dass man es dann auch nicht verbeschönigen sollte oder irgendwie anders darstellen, sondern die müssen wissen, was passiert. Das brauchen sie nicht explizit, aber es gibt da ja tolle Bücher, die das auch zeigen, auch wenn man dann irgendwie weiß, irgendwie ein Kind nimmt man es erstmal mit zu einer Beerdigung. Ich sage das auch immer bei Beerdigung zu den Eltern, frage sie immer, ob sie sich vorstellen können, dass das was ist, wo sie an dem Tag trauern können, wenn ihre Kinder dabei sind. Und wenn das für sie was ist, dann sage ich immer, dann nehmen sie die Kinder mit. Für mich ist es völlig okay, wenn ein Kind in der Kapelle mit rumhüpft. Und wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen aber die Zeit, dann nehmen sie eine Person mit, wo sie wissen, die Person kümmert sich in der Zeit um das Kind. Aber das ist völlig okay, wenn das Kind das miterlebt. Es ist völlig okay, wenn das Kind auf dem Friedhof mit rumhüpft. Und wenn es Fragen stellt und wenn es laut bestimmte Dinge ausspricht, weil das darf alles sein. Und Kinder müssen das klar erleben, weil das sonst unrealistisch ist, wenn sie das erst zu einem späteren Zeitpunkt erstmal nicht erleben. Man kann sie nicht davor schützen, man kann es kindgerecht erklären. Und es gibt dazu einfach gute Literatur, gute Kinderbücher, die das schön mit aufnehmen. Und ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, dass man darüber spricht, weil es dann oftmals so, es gab ja früher immer so diese Bemühungen, dass man darüber nicht spricht oder sagt, Opa ist eingeschlafen, das kann halt eine unfassbare Angst vorm Schlafen mit sich bringen. Oder Opa ist jetzt erstmal nicht mehr da, auf einer Reise. Also auch das bringt ja Angst vor ganz anderen Thematiken mit sich, die man in dem Moment vielleicht gar nicht so meint. Aber Kinder verstehen die meisten Dinge ja einfach wortwörtlich. Und das heißt, die damit einzubeziehen und das zu erklären, ist ganz wichtig. Und weil ja auch, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, die eigene Trauer braucht ja auch Raum. Also die Kinder müssen ja auch verstehen, warum ist denn die Person jetzt traurig? Warum sind meine Elternteile jetzt gerade so, wie sie sind? Und das darf auch, also das braucht es ja auch im Familiengeschehen, dass Kinder verstehen, Eltern funktionieren halt auch nicht immer nur so wie so ein Uhrwerk.
Es hat mich vor allem auch darin eingeübt, die Welt positiv darzustellen. Ja? Und zwar jetzt nicht übertrieben positiv, das macht ja keinen Sinn, das merken die Kinder ja auch, Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich diesen bildlichen Jenseitsglauben sowas nicht habe, sondern eher so denke, tatsächlich mit dem Tod ist es einfach so, wie wir es zumindest kennen, einfach absolut aus. Ja? Und das hat ja schon das Potenzial, furchtbar zu sein, diese Vorstellung. Und ich kann aber jetzt meine Kinder auch nicht anschummeln und ihnen irgendwas erzählen, ich würde irgendwas anderes glauben, da würde ich mich auch komisch fühlen. Und dann ist es ja, war es für mich eine große Herausforderung, ihnen das so zu erklären, dass ich das schon denke, dass es da irgendwie aus ist und gleichzeitig aber zu ihnen zu erklären oder versuchen zu erklären, dass es nicht so schlimm ist. Ja. Und das ist echt schwierig. Also es ist mir vielleicht auch nicht gelungen, aber und es gelingt mir nicht, ohne dann trotzdem von Gott zu sprechen. Mhm. Ja, nicht, dass ich sage, wir sind dann alle irgendwie bei Gott an der großen Essenstafel oder sowas. Und wenn ich das sage, dann vielleicht bin ich auch viel zu abstrakt und rede dann über meine Köpfe meine Kinder hinweg. Aber dann sage ich immer so, das ist nur ein Bild. Ja. das ist nicht genauso gemeint, wir wissen es nicht. Aber wir können halt nicht anders drüber reden. Also so ein typisches Theologengerede. Aber,
schön.
Aber es geht nicht anders. Ich kann das jetzt ja auch nicht, ich möchte es ja nicht anschummeln. Also irgendwie, weil das hat mich stark irgendwie dazu angeleitet, dass man das versucht irgendwie zu erklären. Und es ist mir bestimmt nicht so gut gelungen oder so, aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass die Kinder sozusagen den ehrlichen Wunsch bei mir dann merken, dass ich es auch versuche zu erklären. Mir ist jetzt nicht übernehmen, dass ich es nicht erschöpfend erklären kann, sondern irgendwie damit umgehen können.
Also ich glaube, Kinder, und das ist ja das Gute, Kinder sind ja in einem Geflecht von vielen Menschen. Und ich erlebe da beispielsweise auch eine Kita als sehr hilfreich. Also das sind ja einfach auch wirklich Menschen, die sind gut ausgebildet in diesem Bereich, die das Thema auch immer irgendwann thematisieren. Und auch in der Schule, wenn man da einfach wirklich ja auch geschulte PädagogInnen hat, die das Thema ja auch aufnehmen. Und deshalb finde ich es auch immer ganz wichtig, dass wenn sowas wirklich in der Familie passiert, dass es auch dort, dass die Bescheid wissen, weil die das ja auch oftmals aufnehmen können. Und es sind Themen, die dort ja dann auch immer wieder thematisiert werden. Und ich bin auch ich bin echt froh, dass meine Kinder nicht alleine von meinem Weltbild und Glaubensbild geprägt werden, sondern auch von dem, was ringsherum passiert. Also natürlich geben wir als Eltern immer große Bilder mit und große Lebensentwürfe, die Kinder dann irgendwie mitnehmen, annehmen oder sich daran abarbeiten. Das ist seit Generationen schon so gewesen. Und gleichzeitig gucken sie ja auch dann, was nehmen sie davon mit, wo grenzen sie sich ab und wo finden sie das bei anderen auch richtig gut. Und ich glaube, das ist was, wo man sich auch davon freimacht. Und ich finde ja auch, was ganz spannend ist, Kinder kriegen ja mit, wenn was unauthentisch ist. Also wenn man irgendwie ihnen erklärt, irgendwie was zum Thema Tod zu erzählen, wo man selbst nicht dran glaubt, das checken die ja sofort. Da sind die Antennen viel zu fein für.
Aber das mit der Kita, dass du das sagst, das stimmt. Unsere Tochter war in einer anderen Kita als unsere Söhne, weil wir dann umgezogen sind in der Zeit. Und die hatte in dieser Kita so eine Religionsstunde, hatten die das genannt, das war so ein evangelischer Kindergarten. Und diese Frau, die das gemacht hat, hat es wirklich toll gemacht, weil das war, also ich war nie dabei, aber ich glaube, sie hat es toll gemacht, weil unsere Tochter immer so erfüllt davon zurückkam und immer davon erzählt hat ganz viel und dann eben auch ganz im Brustton völliger Überzeugung gesagt, ja, die Oma ist jetzt bei Gott und die ist jetzt auf der Wolke und solche ganz, die Sachen, die ich eben nicht sagen kann, ja. Gesagt hat und ich habe natürlich würde niemals ihr sagen, nein, das stimmt nicht, das wäre völlig bescheuert, das würde ich nicht auf die Idee kommen. Also sie hat dann quasi das für mich übernommen, das, was ich so abstrakt und kompliziert nur erklären kann, hat diese Kita-Religionsstundenfrau ganz gut und kindgerecht erklärt, sodass dass unsere Tochter dann damit gut umgehen konnte.
Aber das, finde ich, ist ja auch was ganz Wichtiges und Wertvolles, ne? Theologisieren mit Kindern. Also wenn die Kinder erklären, woran sie glauben und es einfach auch stehen zu lassen, weil es unfassbar wertvoll ist und also was man daraus auch zum Teil selbst lernt, wie Kinder bestimmte Dinge wahrnehmen, ernst nehmen, Bibelverse verstehen und was es irgendwie mit ihnen macht oder bedeutet. Und das, finde ich, brauchst du auch. Und dann kann man ihnen Möglichkeiten mit auf den Weg geben, an die man selbst glaubt und dann gibt jemand anderes noch was mit dazu und sie bauen sich das dann selbst, so wie es für ihr Leben auch wichtig ist. Also ich finde, da kann man auch vertrauen, dass das irgendwie gut wird.
Jetzt reden wir schon so lange, dass wenn man über den Tod redet, vergeht die Zeit immer im Flug, ist meine Erkenntnis. Das habe ich bei den anderen Podcasts auch mal gehabt, dass wir schon langsam zum Ende kommen müssen, aber ich wollte dich jetzt zum Ende, vielleicht sozusagen so als Schlusswort, nochmal nach dem Titel deines schönen Buches fragen, was ja so eine Art Begleiter ist, auch für eine Zeit der Trauer vielleicht, die man durchlebt und das heißt ja auch Tränen glitzern. Wie kamst du auf den Titel und was stellst du dir darunter vor?
Ja, auch Tränen glitzern ist das war ein Satz aus einer meiner ersten Predigten in meiner Vikariatsgemeinde im Advent. Und das war so eine Phase, wo, wo ich genau darüber nachgedacht habe. Alle erwarten jetzt davon, das war noch lange vor Corona und so, und alle erwarten jetzt, dass das eine ganz besonders tolle Zeit wird. Und was machen wir eigentlich mit den Leuten, denen es gerade nicht so gut geht? Und da habe ich diesen Satz reingebaut, auch Tränen glitzern, und habe den dann irgendwie in jedem Advent kam der wieder vor. Und ich habe gemerkt, dass das ein Bild ist, was sich durchzieht, was Menschen total hilft, die das Gefühl haben, ich passe überhaupt nicht in diese Zeit rein, dass alles schön und gut und heil ist, weil bei mir ist gar nicht alles schön und gut und heil. Und das können ja verschiedenste Dinge sein, ein Todesfall in der Familie oder einfach auch eine schwere Trennung oder ein Lebensumbruch, wo man das Gefühl hat, für mich ist es gerade alles gar nicht leicht. Und da ist in auch Tränenglitzern sind ganz viele verschiedene Texte drin, wo ich das Thema Tod und Sterben verarbeitet habe und auch so ein paar eigene Aufgaben, die man für sich selbst machen kann, so ein Reflektieren, Schreibaufgaben. Und zum Schluss auch nochmal Rituale, die man auch so gestalten kann, so zwischen den Jahren oder auch an irgendeinem anderen Punkt, wo man eben eine Möglichkeit hat, sich selbst zu reflektieren und auch seine eigenen Übergänge und auch seine eigene Trauer. Und ich glaube, dass das, also mir persönlich hat vieles von dem, was da an Ritualen drin ist und auch an Texten, total geholfen. Und ich hoffe, dass es andere auch unterstützt in so einem Trauerprozess. Und vor allem, dass das Thema einerseits nicht totgeschwiegen wird und dass Menschen nicht das Gefühl haben, Trauer muss irgendwann vorbei sein. Also dieses Buch kannst du entweder durcharbeiten in einem Monat oder du nimmst dir dafür Jahre Zeit oder du nimmst dir nur eine Seite daraus, sondern also Trauer ist ja absolut individuell und Tränen dürfen zu jeder Zeit sein und das ist alles so Teil dieses Buchs.
Vielen Dank, Theresa, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast.
Sehr gerne.
Und tschüss.
Tschüss.
Das war über das Ende Folge 6. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Abonnieren Sie den Podcast, damit Sie keine der nächsten Folgen verpassen. In den nächsten Folgen spreche ich mit dem Schriftsteller Sentuhan Varataraja und dem Berliner Kultursenator Joe Giallo. Ist Ihnen ein Satz besonders hängen geblieben? Wollen Sie einen Gast vorschlagen? Schreiben Sie mir an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon und mir auf Instagram, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Ihr Konstantin Sacher.